Du weißt nicht, in letzter Zeit häufen sich ja immer so diese schrecklichen Meldungen, Waldbrände in Brasilien und Hurricane über Florida. Dann kriegt man alle Nase mit, dass irgendwelche Flüchtlinge ertrinken vor Libyen. Und ich habe mich dann oder frage mich, was macht uns denn eigentlich noch betroffen? Man wird ja zugeschüttet von Hiobsbotschaften und irgendwie, man hat doch die Möglichkeit zu entscheiden, entweder man stumpft ab oder die andere Möglichkeit ist, es treibt einen ins Gebet, oder? Das sind so die beiden Möglichkeiten, die ich bei mir so gemerkt habe. Zum Beispiel, ich habe ja auch mit in der Pflege gearbeitet, recht lange, und die Situation der Senioren hat mich immer wieder tief betroffen gemacht. Und ich habe aber gemerkt, dass die Pflegekräfte abstumpfen, dass sie nicht mit den mit diesen Grenzerfahrungen, ja, mit diesen schweren Erkrankungen umgehen können und deswegen einfach abstumpfen. Und für mich, ich hatte, wie gesagt, immer die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Jesus ist meine Quelle. Und deshalb musste ich nicht abstumpfen. Und mich hat es auch immer wieder ins Gebet getrieben. Und wir haben immer die Möglichkeit, entweder stumpfen wir ab, oder es treibt uns ins Gebet. Die Geschichte von Nehemia vor etwa 2500 Jahren, die beginnt mit einer tiefen Betroffenheit. Jetzt so ein paar historische Daten, dass ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Das Königreich Israel wurde nach König Salomos Tod 931 vor Christus geteilt in ein Nord- und in ein Südreich. Die Hauptstadt des Nordreiches war Samaria. Und 722 vor Christus eroberten die Assyrer die Stadt und führten viele Bewohner in Gefangenschaft. Die Assyrer, das Nordreich. Im Jahr 586 vor Christus wurde das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, also der Stamm Juda und Benjamin gehörte da auch noch dazu, erobert und zerstört. Und die Juden wurden in die babylonische Gefangenschaft geführt, aus ihrem Land. Im Jahr 539, also knapp 50 Jahre später, besiegten die Perser dann wiederum die Babylonier. Und der persische König Cyrus erlaubte einem Teil der Juden, in ihre Heimat zurückzugehen. Es waren ca. 50.000, die zurückkehren durften und den Tempel wieder aufbauten. Sie begannen, das Fundament zu legen, aber sie waren auch recht schnell wieder entmutigt, aufgrund von Widrigkeiten, aufgrund von Anfeindungen von jeglicher Art. Und der Tempel wurde 16 Jahre später vollendet, da Gott das Volk, das sich bequem eingerichtet hatte, durch die Propheten Haggai und Zacharia aufrüttelte. So, und jetzt kommen wir zum Nehemia. Einige Zeit später, um 445 vor Christus, berief Gott in Persien den Nehemia. Also, Jerusalem war volle 141 Jahre nach seiner Zerstörung immer noch in einem total desolaten Zustand und auch nicht wieder aufgebaut. Das zog sich so bis ins dritte, vierte Glied hin. Warum könnte das so lange gedauert haben? Vielleicht wartete Gott mit dem Wiederaufbau von Jerusalem deswegen, weil er andere Maßstäbe anlegt als wir. Und vielleicht ist die Antwort, weil Gott auf die Herzenshaltungen Wert legt, also der geistlichen Erneuerung der Herzen, mehr Wert darauf legt als auf Dinge, die nach außen super aussehen. Wir lesen Nehemia 1, Vers 1, Hoffnung für alle. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sohnes Hachalias, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Also, Nehemia war königlicher Mundschenk. Das bedeutet natürlich so eine Art Vorkoster, um sicherzugehen, dass niemand den König vergiften wollte. Also wenn ich jetzt hier fragen würde, wer will mein Vorkoster sein, würdet ihr euch wahrscheinlich alle an den Kopf greifen und sagen, such einen anderen Dummen. Ich mach's nicht. Aber damals war das anders. Damals war das eine ganz hohe Position am persischen Königshof. Und Gott hatte andere Pläne mit ihm, aber um da hineinzukommen, musste Nehemias Herz erneuert werden. Wie hat Gott das gemacht? Wie hat Gott das Herz des Nehemias erneuert? Er konfrontierte Nehemia mit der Not seines Volkes. Das führte zu einem inneren Zusammenbruch vor Gott. Er war tief betroffen durch die Erzählung über das Elend, über die Not in Israel. Und hier sehen wir, echte Betroffenheit schafft Veränderung. Echte Betroffenheit schafft Veränderung. Das können wir auch sehen in den vielen Erweckungsgeschichten, die es weltweit gibt. Am Anfang war immer eine Person, die betroffen war, die sich betroffen fühlte, die dessen Herz zerbrach aufgrund der Situation, die geistlichen Situation, die vorherrschte. Die wirklichen geistlichen Durchbrüche beginnen mit einer echten Betroffenheit. Ob über die eigene Not, kann ja auch sein, oder die Not der Familie, die Not des Ehepartners, der Gemeinde, des Volkes. Und das Buch Nehemia beginnt mit einer schlechten Nachricht. Nehemia 1, Verse 2 bis 4. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Also als Nehemia das hörte, erfasste ihn eine tiefe geistliche Traurigkeit. Es ging ihm durch Mark und Bein. Und ich frage mich, was bewegt dich oder mich wirklich? Macht es mir etwas aus, dass es mit Gottes Volk in Europa so schlecht bestellt ist, obwohl weltweit das Christentum stark wächst? Macht es dir oder mir etwas aus, wenn wir sehen, dass jemand, der lange hier mit in der Kirche saß, in der Gemeinde saß, nicht mehr kommen will? Macht es dir etwas aus, dass ein anderer, der aktiver Mitarbeiter war, heute in großer Distanz zu Jesus lebt und zur Gemeinde lebt? Macht es uns etwas aus, wenn in der Gemeinde wenig oder gar nicht gebetet wird? Macht es uns etwas aus, wenn wenige Leute nur den Zugang zu Jesus finden? Macht es dir etwas aus, wenn einer nach dem Gottesdienst alleine herumsteht und niemand ihn anspricht? Macht es dir etwas aus, wenn es Leute gibt, die sich von unserer Gemeinde nicht mehr innerlich getragen fühlen? Wie reagiere ich darauf? Gar nicht? Aggressiv oder depressiv? Mit vielen Worten oder still? Oder so wie Nehemia? Er reagierte mit tiefer Betroffenheit. Er setzt sich hin, er trauert, er fastet und betet. Du kannst echte Erneuerung erleben, wenn du Betroffenheit über den Zustand eines Menschen oder verschiedener Menschen, der Gemeinden in Deutschland oder der Nichtchristen in Deutschland und Europa zulässt. Du kannst echte Erneuerung erleben, wenn du derjenige bist, der in den Riss tritt. Wenn du Betroffenheit zulässt und zum Gebet werden lässt, dann kann Durchbruch geschehen. Da gibt es die Geschichte von Floyd McLang. Ich weiß nicht, kennt jemand den Floyd McLang? Die älteren Semester unter uns, danke. Schön. Einer der, ja, will ich sagen, Väter von Jugend mit einer Mission, der Warren Cunningham ist ja der Gründer, aber der Floyd McLang, der war in leitender Position, aber Gott setzte ihn zuallererst als Missionar ein. Und sein Großvater war schon Missionar. Und der hat ihn mitgenommen auf Missionsreise. Und der Floyd McLang erzählt in seinem Buch An vorderster Front, wie sein Großvater ihn mitnimmt von einer Situation zur anderen, und dann stellt er ihm immer eine Frage. Macht es dir wirklich etwas aus? Da waren leidende Menschen, da waren hungernde Menschen, da waren vielleicht vielleicht Straßenkinder, die da auf der Straße lagen und die sich niemand kümmerte. Und der Großvater fragte immer diese Frage, vom Heiligen Geist geleitet. Es hat nicht gefragt, um ihn zu ärgern, sondern der Geist Gottes sagte ihm das. Macht es dir wirklich etwas aus? Betrifft es dich wirklich? Macht es dich wirklich betroffen? Und dann erzählt er, wie sie eines Tages an einer hinduistischen Beerdigung vorbeikommen und das beobachten. Und der Vater fragt ihn wieder und dann setzt der Geist Gottes in Floyd McLang eine Barmherzigkeit frei, sodass er anfängt bitterlich zu weinen über die Not und das, was er da sieht. Und das war der Durchbruch zu einem großartigen, vollmächtigen Dienst. Er war damals jung. Er war nicht 50, er war nicht 60. Er war wirklich jung und unerfahren, aber da hat Gott ihn erwischt. Da hat Gott ihn erwischt und da hat Gott den Schalter bei ihm umgelegt und ihn freigesetzt zu einem ganz, ganz wunderbaren Dienst. Und Gott konnte ihn erst dann wirklich für sein Reich einsetzen, als er sein Herz erreicht hat. Und als die Situation und ihn wirklich auch erfasst hat. Er setzt sich, Nehemia setzt sich hin, fastet und betet. Und das ganze Buch Nehemia ist eine einzige Anleitung zu Gebet. Und von diesem Politiker können wir ganz viel lernen über das Beten. Nehemia tut, also bevor er irgendetwas tut oder vielleicht auch gar nichts tut, was teilweise noch schlimmer ist, betet er. Das ist das Allererste. Er betet. Und Nehemia macht aus seiner Betroffenheit ein Gebet und Gottes Wiederaufbau fängt auf den Knien an. Wenn ihr Veränderungen in eurem Leben erleben wollt, in dem Leben eurer Familie, in dem Leben der Gemeinde, in dem Leben eurer Stadt, dann fängt das immer auf den Knien an. Es bleibt nicht beim Dasitzen, Weinen und Leid tragen, sondern durch den Heiligen Geist kommt es, durch das Wirken des Heiligen Geistes, bei Nehemia kommt es zu einem ersten Hoffnungsfunken. Er fastet und betet und diese Nachrichten aus Jerusalem, die gären so in seinem Herzen weiter und Gott hat ein Geistesgebet zu ihm kommen lassen. Und wenn Gott anfängt, aus Trümmern wieder aufzubauen, dann geht es nicht um den Geist des Aktionismus, dass wir irgendwas auf die Beine stellen, sondern es soll uns wirklich zuerst ins Gebet treiben. Nehemia 1, die Verse 5 bis 10. Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren. Auch wenn ich euch bis an das Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Also Nehemia ist nicht nur von dem katastrophalen Zustand Jerusalems betroffen, er ist auch betroffen vor allen Dingen von der Schuld seines Volkes, die dazu geführt hat, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Und da frage ich mich auch, von welcher Schuld bin ich betroffen? Nehemia bittet für sein Volk, aber er geht in seinem Gebet noch einen Schritt weiter. Er stellt sich unter die Schuld seines Volkes. Obwohl er persönlich überhaupt nicht davon betroffen ist, er hat keine direkte Schuld daran, dass es in Jerusalem so aussieht. Aber Nehemia übt stellvertretende Buße für sein Volk. Fürbitte und Buße. Und hier haben wir wahrscheinlich das Geheimnis für alles, was in diesem Buch passiert und zum Bau der Mauer in nur 52 Tagen führt. Viele Bibelausleger sehen in dem Buch Nehemias eine Art Bauplan für den Aufbau einer Gemeinde. Und das, was wir in diesem Buch finden, da geht es nicht nur um den Bau von einer Stadtmauer vor 2500 Jahren, sondern weil wir es mit dem Wort Gottes zu tun haben, eben auch für uns als Gemeinde in unserer Region hier und heute. Und wir finden grundlegende Prinzipien Gottes zum Gemeindeaufbau in Jerusalem damals und auch für uns heute. Und alles beginnt damit, dass sich Nehemia solidarisch erklärt mit seinem Volk. Ja. Er stellt sich mit den anderen auf eine Stufe. Wir finden hier kein Gruppendenken, ihr Bösen aus Jerusalem, ihr seid ja selber schuld und ich Guter, sondern es heißt bei Nehemia immer wir. Sollte ja auch in unserer Gemeinde so sein, ja, nicht dort die Lobpreisfreaks und die da diejenigen, die sich nach den Gesangbüchern zurücksehen, nicht dort die, die leises Gebet mögen und die anderen, die für freies Gebet, die freies Gebet toll finden, nicht die, denen das praktische Helfen am Herzen liegt und dort, die lieber direkt zum Evangelisieren. Nein, Nehemia zeigt uns, was Demut ist. Kein Gruppendenken, kein Stolz, keine Absonderung, kein Rückzug. Nicht die da sind schuld. Ja? Die müssten mal erst auf die Idee kommen, wo es wirklich lang geht. Ja? Sondern er stellt sich mit den anderen auf die Stufe. Ich bekenne dir, so betet er, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten, meine Familie. Wir haben alle schwere Schuld auf uns geladen. Und Nehemias Gebet kann uns helfen und die Richtung weisen für unser persönliches Gebet und auch für unser Gemeindegebet. Weder die einen sind schuld noch die anderen. Wir alle sind schuldig geworden, wenn es hier in der Gemeinde nicht vorwärts geht. Und das sollten wir uns mal an die eigene Nase oder Krawatte greifen. Ja? Wirklich überlegen, welchen Anteil haben wir an Dingen, die nicht so gut laufen? Vor dem Mauerbau steht die Buße. Vor dem Gemeindeaufbau steht auch die Buße. Nicht nur das gemeinsame Gebet im Gottesdienst, sondern echte Umkehr. Es geht um Buße, um Solidarität mit meinen Brüdern, meinen Schwestern, die ja auch anders sind als ich. Es geht um uns, um das Wir. So, du kannst echte Erneuerung erleben, wenn du Betroffenheit zulässt und zum Gebet der Umkehr werden lässt, aus dem konkrete Schritte dann auch hervorgehen, weil der Geist Gottes fängt dann an, zu dir zu sprechen und zeigt dir Dinge, die du ändern sollst, wo du anpacken sollst, ja, wo es an dir liegt. Aber das soll wirklich der Geist Gottes uns zeigen. Bei Nehemia gehört Beten und Handeln zusammen, ja. Das Schauen auf Gott im Gebet und die Aktion. Das Gebet kann nicht die Arbeit ersetzen, aber die Arbeit darf das Gebet nicht verdrängen. Das ist ganz wichtig. Jetzt überlegt mal, wo wir hier in der Gemeinde vielleicht nicht mehr die Balance haben. Ja? Beides gehört zusammen und beides braucht Zeit und hat seine entsprechende Zeit. Gebet und der Dienst für Gott. Nehemia 1, Vers 11, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir und lass mich bei ihm Gnade finden. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Die schlechte Nachricht über den Zustand Jerusalems lässt Nehemia nicht nur beten, sondern auch handeln. Lass ich mich durch die Situation in der Gemeinde, in meiner Familie, da auch herausfordern, was bin ich bereit auf mich zu nehmen, damit es anders wird. Von Nehemia können wir nicht nur das Beten lernen, sondern dann auch das Handeln. Er schickt seine Landsleute nicht mit dem guten Ratschlag nach Hause, sondern er selbst legt Hand an, spricht mit dem König, er engagiert sich. Er schaut nicht tatenlos zu, sondern setzt sich ein, damit okay, auch der Kritik aus. Denn wer sich einsetzt, der setzt sich auch immer der Kritik aus. Und trotz seines prestigeträchtigen Regierungsamtes wollte Nehemia unbedingt die Aufgabe erfüllen, zu der Gott ihn berufen hatte. Er war ein hervorragender Organisator, der sich im Gebet von Gott Weisung und Kraft holte, aber immer im Gebet. Nehemia vergaß sein eigenes Volk nicht. Er war bereit, den Luxus des Königshofes beiseite zu legen, darauf zu verzichten und in das zerstörte Jerusalem zu gehen, um beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen. Als er schließlich dorthin zog, ging er als Statthalter im Auftrag des persischen Königs. Die Hände und Füße hier in dieser Region sind deine und meine Hände. Genau. Nehemia vergaß sein eigenes Volk nicht. Und er war auch wirklich bereit, Opfer einzugehen. Aber zuallererst das Gebet. Wie steht es mit uns, mit unserem Gebet? Für die Gemeinde, für die Menschen hier in dieser Region, für die Nachbarn und so weiter. Für die Menschen an unserer Arbeitsstelle, vielleicht ist das einfacher sogar, für die Menschen an der Arbeitsstelle zu beten, weil wir wollen ja irgendwie durchkommen. Wir wollen ja, dass die Arbeit auch, dass die Umstände auf der Arbeit nicht so schwer sind. Und der Weg zur Arbeit erinnert mich immer daran, für meine Kollegen zu beten. Ja? Das ist irgendwie selbstverständlich. Aber denken wir auch dran, dass wir für die Gemeinde beten. Denken wir auch dran, dass wir für die Menschen beten, die wir noch nicht erreicht haben. Und das ist siegreiches Leben. Ja? Jesus will, dass wir ein siegreiches Leben haben. Und siegreiches Leben fängt immer an im Gebet. Und dass wir uns treffen lassen von der Not der Menschen, dass Gott uns sein Herz offenbaren darf, dass er uns Dinge aufs Herz legen darf, die direkt von ihm kommen. Dass wir aber auch dazu bereit sind. Und dass wir auch bereit sind, Zeit zu nehmen zum Gebet. Und ich habe mir gedacht, dass wir das heute Morgen machen. Mir gerade eben gekommen, spontane Idee, aber egal. Vielleicht können wir uns einfach zusammentun, kurz zu dritt, zu viert, an euren Plätzen macht so Dreier-, Vierer-Gruppen und lasst uns beten für die Menschen hier in dieser Region. 2 Minuten, okay? Power-Gebete zu Gott und dass die Menschen erreicht werden mit dem Evangelium. Dass wir als Gemeinde wachgerüttelt werden und freigesetzt sind, die Menschen zu erreichen.